Hier ist Ramona Volkert live vom 4. IAS-Konferenz in Sydney. Neben mir steht Frau Dr. Annette Haberl vom HIV-Center in Frankfurt. Frau Haberl, hier auf dem Kongress waren ja 3 Sessions speziell den Frauen gewidmet. Wie war denn Ihr erster Eindruck? Hat sich hier etwas verbessert?
Also es gab zwar 3 Sessions, die sich speziell mit Frauenthemen befasst haben, aber mein erster Eindruck ist der, dass Frauen auf diesem Kongress mal wieder etwas zu kurz kommen. Wenn man sich die Plenarvorträge, die Plenarsitzungen, die großen Veranstaltungen anguckt, dann kommen Frauen nicht vor. Ein schönes Beispiel ist der sehr launige Vortrag von Brian Gezer zum Thema älter werden mit HIV. Er hat viel philosophiert über das Altern des Mannes. Die ältere Frau kommt in seinem Wahrnehmungsfeld überhaupt nicht vor. Das finde ich hochinteressant, weil da drängen sich ja spannende Fragen auf. Kommen HIV-positive Frauen früher in die Wechseljahre etc.? Dieses Thema wurde nicht mal am Rande gestreift. Die Frauenveranstaltungen finden in sehr kleinen Räumen statt. Das hat Sharon Wormsley gestern nochmal explizit bemängelt, ein Signal an die Veranstalter. Das Thema HIV und Frauen ist von großem Interesse. Die Räumlichkeiten werden diesem Interesse nicht gerecht. Das ist so der erste Eindruck, muss man wirklich sagen.
Thema war unter anderem das Thema Pathogenese und Therapie, speziell bei Frauen. Was gab es in der Session Neues zu berichten?
Also ich habe ja gerade schon die Kanadierin Sharon Wormsley erwähnt. Sie hat sehr schön eine Subanalyse aus der RESIST-Studie vorgestellt. Da ging es um PK-Daten, aber auch ums Outcome bei Frauen. Es waren nur sehr wenige Frauen, etwa 13%. Trotzdem finde ich es erwähnens- und auch lobenswert, dass es eine solche Subanalyse gibt. Zu den Ergebnissen muss man sagen, erstaunlicherweise haben Frauen höhere Spiegel, aber keine erhöhte Rate von Nebenwirkungen, wie man vielleicht erwarten würde. Und das Outcome, virologisch als auch immunologisch, ist vom Trend her, nicht statistisch signifikant, aber vom Trend her besser als bei Männern. Und Sharon Wormsley hat nochmal explizit darauf hingewiesen, dass wir immer noch einen zu geringen Frauenanteil in den klinischen Studien haben, gerade in den Zulassungsstudien, dass wir aber die Chance nutzen sollten, zumindest Subanalysen durchzuführen, da wo es möglich ist. Und das wird auch noch viel zu wenig gemacht.
Es gab noch weitere Daten zum Zyklus, glaube ich, die relativ interessant waren bei HIV-infizierten Frauen, die fortgeschritten waren oder weniger fortgeschritten waren. Könnten Sie dazu vielleicht noch was sagen?
Ja, das war ein Vortrag aus Nigeria, eine Untersuchung zum Effekt der HIV-Infektion auf den Menstruationszyklus. Und da gab es erstaunliche Ergebnisse. Zunächst mal muss man sagen, für europäische Verhältnisse eine riesige Patientinnenzahl. Etwa 1300 Frauen wurden untersucht. Man hatte auch eine HIV-negative Vergleichsgruppe. Es gab gynäkologische Untersuchungen, Interviews zu den Zyklusstörungen. Und die höchste Rate an Zyklusstörungen gab es in der Gruppe der Frauen mit niedrigen Helferzellen, die keine antiretrovirale Therapie hatten und die einen niedrigen Body Mass Index hatten. Und das fand ich schon erstaunlich, weil wir in Europa ja immer davon ausgehen, dass die antiretrovirale Therapie Probleme macht mit dem Menstruationszyklus. Um das auch nochmal in Zahlen zu packen, es waren 28% Zyklusstörungen versus 15% bei HIV-negativen Frauen. Also das sind schon erstaunliche Signifikanten. Daten. Die Conclusion, also die Schlussfolgerung aus dieser Präsentation war, dass man bei den Frauen mit schlechtem Immunstatus eben einen ART-Beginn anstreben sollte, um damit auch die Zyklusstörung zu behandeln.
Zum klassischen Thema Mutter-Kind-Transmission gab es hier, glaube ich, auch neue Untersuchungen.
Ja, und da gab es selbstverständlich auch den großen Raum, den Saal. Und hier war das Publikum natürlich auch ein anderes als in den übrigen Frauenveranstaltungen. Hier fanden sich auch wieder Männer, die sich fürs Thema interessierten. Leider bei den Therapiethemen, die Frauen betreffen, sind die Männer nicht so vertreten in der Zuhörerschaft. Bei der Mutter-Kind-Übertragung hat sich der Trend aus Los Angeles, der dort präsentierte Trend, bestätigt, dass Exclusive Breastfeeding die Kinder vor der HIV-Infektion und vor anderen Infektionen schützt und dass diese Ernährungsform eben weiterhin empfohlen wird. Daran wird noch weiter gearbeitet. Zur Verbesserung hat man jetzt in Studien untersucht, ob die antiretrovirale Behandlung der Mutter für die Zeit, für die Stillperiode, die Zeit der Brustfütterung einen Vorteil bringt. Und das scheint in der Tat so zu sein. Man hat erstaunlich niedrige Transmissionsraten, um die 4%, auch nach 6 Monaten Breastfeeding gesehen. Also so gute Zahlen hat man aus den afrikanischen Ländern eigentlich noch nie präsentiert bekommen.
Was ist, wenn in Deutschland jetzt Frauen auch eben wieder stillen wollen oder sogar vaginal entbinden? Wie würden Sie dazu stehen?
Also ich persönlich würde unseren Empfehlungen für die Schwangerschaft, würde diese Empfehlungen beachten. Es darf nicht so sein, dass hier aus einzelnen Präsentationen falsche Signale mitgenommen werden. Man muss sehr klar unterscheiden, dass es andere Voraussetzungen und auch andere Anforderungen für die Betreuung schwangerer Frauen und ihrer Kinder in den Entwicklungsländern und in den westlichen Industrieländern gibt. Und ich denke, wir haben eine so niedrige Transmissionsrate, ein so gutes Setting für die Betreuung von HIV-positiven Schwangeren, dass wir nicht ohne Not davon abweichen sollten. Die vaginale Entbindung ist eine Möglichkeit, die der Frau ohnehin freisteht, wobei sie in den Empfehlungen nicht an erster Stelle steht. Das muss man sagen. Für Stillen gibt es derzeit in unseren Breitengraden überhaupt keine rationale.
Das dritte Thema der dritten Session war fraueninitiierte Prävention. Das ist ja eigentlich was sehr Positives, positiv zu bewerten. Wie ist da der Stand der Dinge?
Der Stand der Dinge ist noch unklar, darf man sagen. Und diese Session hat mich wie kaum eine andere enttäuscht. Es gab eine Datenfülle, die aber keine vernünftigen Schlüsse zulässt. Es war auch enttäuschend zu sehen, die Session stand unter dem Oberbegriff, dass Frauen selbst entscheiden können sollen, wie sie sich schützen. Es ist enttäuschend zu sehen, dass die Männer, das wurde untersucht, doch einen riesigen Einfluss nehmen, ob Frauen überhaupt an Studien teilnehmen. Und auch wenn sie in den Studien sind, ob und wie häufig sie Studientermine teilnehmen, die Männer anders einzubeziehen, zu integrieren, positiv auf den Studienverlauf einwirken zu lassen, ist nicht gelungen. Ich glaube, nur etwa 5% der Männer haben sich überhaupt jemals in einem solchen Zentrum sehen lassen. Also da gibt es noch Verbesserungsbedarf und ich denke, es ist jetzt auch noch nicht abzusehen, ob sich in naher Zukunft für die Frauen die Situation verbessern wird.
Letzte Frage. In Deutschland machen Sie ja den 3A-Monitor, der sozusagen beobachtet und dokumentiert, wie der Frauenanteil auf dem Podium sich darstellt. Wie war das jetzt hier auf der internationalen Konferenz?
Also hier habe ich natürlich keinen 3A-Monitor erstellt. Es wäre auch eine frustrane Geschichte. Gerade in den großen Sessions sind die Frauen als Referentin unterrepräsentiert. Sie sind gut vertreten wieder in den klassischen Frauenthemen und auch in der Mutter-Kind-Übertragung. Ansonsten findet man die Frauen hier, wie so häufig, im Auditorium, wo sie auch den klinischen Alltag vertreten, also die arbeitende Seite der HIV-Therapie. Leider ist es immer noch nicht gelungen, gerade auch junge Wissenschaftlerinnen hier mehr in die Pflicht zu nehmen und ihnen auch die Chance zu geben, sich im Rampenlicht zu präsentieren. Ich denke, da gibt es noch genügend Verbesserungsbedarf hier und auch bei uns in Deutschland.
Ja, vielen Dank. Dann werden wir uns das bei der nächsten Konferenz nochmal ansehen. Danke.